Was um alles in der Welt ist die Gemeinde? Diese Frage wurde uns vielleicht gestellt, wenn wir vielleicht unserem Nachbarn, unserer Nachbarin gerade gesagt haben, ich gehe in die Gemeinde. Man trifft ja manchmal Leute, gerade wenn man unterwegs ist oder das Haus verlässt, wohin gehst du? Ja, ich gehe in die Gemeinde. Gemeinde? Was um alles in der Welt ist Gemeinde? Der Begriff Gemeinde wird ja von den meisten Menschen in unserer Kultur etwas anders verwendet, als wir das tun. In unserem Kulturkreis gebraucht man eher den Begriff Kirche für eine Gruppe von Menschen, die sich zusammenfinden, um zum Beispiel Gottesdienst zu feiern. Und sehr oft wird dieser Begriff auch im Zusammenhang mit dem Kirchengebäude verwendet. Wir gehen sonntags in die Kirche oder in die Gemeinde, sagen auch wir. Oder manche sagen, ja, ich gehe Ostern oder Weihnachten in die Kirche. Das ist so die gängige Erwähnung dieses Begriffs. Aber was um alles in der Welt ist die Gemeinde? Nun, wenn diese Frage uns heute Morgen beschäftigen soll, dann nicht, weil ich Zweifel hätte, dass wir, die wir hier uns versammelt haben, im Unklaren wären über die Antwort. Aber ich glaube, es ist auch für uns immer wieder notwendig, sich neu bewusst zu machen, wer wir sind und wozu wir bestimmt sind. Und das ist in unserer Zeit umso wichtiger in der sogenannten Nachmoderne, weil anscheinend die Gemeinden oder die Gemeinde oder die Kirche auch heute, wenn man das so sagen darf, durch eine gewisse Identitätskrise geht. Das ist übrigens kein neues Problem. Schon diese Ausgangsfrage, was um alles in der Welt ist Gemeinde, weist schon darauf hin, dass die Gemeinde in der Welt ist. Sie befindet sich nicht in einem Vakuum, sondern sie ist absichtlich in der Welt, um einen Auftrag, einen Zweck zu erfüllen. Und weil die Gemeinde in der Welt ist, ist sie eben konfrontiert mit den verschiedenen Kulturen und Weltanschauungen und gesellschaftlichen Veränderungen, welche dieses Weltsystem beherrschen. Deshalb hat sie auch im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder Identitätskrisen durchgemacht, ist also nichts Neues. Bereits vor etwa 150 Jahren schrieb der bekannte dänische Philosoph Søren Kierkegaard in seinem letzten Werk vor seinem Tod: O Luther, du hattest 95 Thesen, entsetzlich. Und doch im tiefsten Verstand, je mehr Thesen, desto weniger entsetzlich. Die Sache ist viel entsetzlicher. Es gibt nur eine These, das Christentum des Neuen Testaments ist gar nicht da. Er schrieb diese frustrierten Worte angesichts seiner Kirche, die sich mit einer Sonntagsfrömmigkeit begnügte, deren Glauben aber überhaupt keine Auswirkungen auf das Alltagsleben der Christen hatte. Nun, heute leben wir auch in einer Zeit, in der es sehr viele Meinungen und Anschauungen gibt, wenn es um Kirche bzw. Gemeinde und ihre Rolle in dieser Welt geht. Letzte Woche gab es diese ARD-Themenwoche, ich weiß nicht, wie viele von euch Fernsehen schauen. Da ging es immer wieder um dieses Thema, woran glaubst du? Ich habe das jetzt nicht genau verfolgt, aber da wurde einmal, als auch ich eingeschaltet habe, eine Szene eingeblendet vom Evangelischen Kirchentag und gezeigt, wo eben junge Menschen gefragt wurden, warum sie eigentlich dort sind, in Berlin. Und einige sagten, ich bin gar nicht so gläubig, ich bin gar nicht so religiös, aber Kirche vermittelt mir ein tolles Gemeinschaftsgefühl. Kirche oder auch Gemeinde als soziale Einrichtung hat sicherlich auch eine wichtige, spielt eine richtige Rolle und ist toll, wenn es ein Gemeinschaftsort ist, soll es auch sein. Aber ist das alles? Mir ist es ein Anliegen, dass wir uns immer wieder anhand des Wortes Gottes vor Augen halten, wer wir sind und wozu wir bestimmt sind in dieser Welt. Was um alles in der Welt ist also die Gemeinde. Und ich möchte unsere Blicke auf ein sehr zentrales Bibelwort richten. Wenn wir uns das neu ins Bewusstsein rufen wollen, was Gemeinde ist, und wir lesen einen Text aus Matthäus 16, die Verse 17 bis 19, ist ein Schlüsseltext, wie ich denke, wenn es um dieses Thema Gemeinde geht. Da sagt Jesus, oder darauf sagte er zu ihm, zu Petrus: Glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Jesus spricht hier das erste Mal von der Gemeinde. Und wie wahrscheinlich viele von euch wissen, sind die gelesenen Verse schon seit der Reformation ein großer Streitpunkt zwischen der katholischen Kirche und der protestantischen Kirche. Und ich gebe zu, sie sind gar nicht so einfach auszulegen. Aber im tiefsten Grund enthalten sie einige Wahrheiten, wichtige Wahrheiten, über die von Christus erbaute Gemeinde. In den Versen vorher lesen wir in Vers 13, dass Jesus sich bei seinen Jüngern erkundigt hatte und gefragt hatte, was sagen so die Menschen, wer ich eigentlich bin? Und die Jünger antworten, ja, einige denken, du bist Johannes der Täufer und andere, die halten dich für Jeremia oder Elia oder einen der anderen Propheten. Aber Jesus gibt sich nicht mit diesen Auskünften zufrieden und er fragt weiter seine Jünger, und wie steht's mit euch? Für wen haltet ihr mich? Und dann ist es dem Simon Petrus als erstes geschenkt zu sagen, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Was dann Jesus zu Petrus sagt, das finde ich sehr bemerkenswert. Er sagt nämlich, glückselig bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also Jesus macht hier deutlich, diese Einsicht, die Petrus hat, und diese Erkenntnis, die er in diesem Augenblick auch ausspricht, dieses tiefe Personengeheimnis unseres wunderbaren Herrn zu fassen, das geht nicht zurück auf eine menschliche Gedankenkraft, sondern sie geht zurück auf eine Offenbarung Gottes. Das verstehe ich so, wenn jetzt der Petrus hier so stünde und wir ihn fragen würden, ja sag mal Petrus, wie bist du eigentlich drauf gekommen, diese Antwort zu geben? Dann würde der Petrus wahrscheinlich sagen, ich weiß es nicht, wie ich auf diese Antwort gekommen bin. Das war mir einfach klar in diesem Augenblick und ich konnte gar nicht anders sagen. Es ist nicht Menschenkraft, die uns erkennen lässt, wer Jesus wirklich ist. Und dann folgt Vers 18, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Bevor wir uns diese Aussage etwas genauer ansehen, will ich nochmal erinnern an die Bedeutung des Wortes Gemeinde. Jesus verwendet hier zum ersten Mal diesen Begriff Ekklesia. Und die Grundbedeutung des Wortes, welches in unseren deutschen Bibeln als Gemeinde übersetzt wird, bedeutet wörtlich die Herausgerufene. Und zu dieser Ekklesia gehören die Herausgerufenen. Und damit wird schon mal klar, nicht jeder Mensch wird zu dieser Gemeinde gehören. In vielen alten griechischen Schriften hatte dieser Begriff Ekklesia eine politische Bedeutung. Man bezeichnete zum Beispiel mit Ekklesia die Versammlung der freien Bürger der Stadt, die regelmäßig zusammengerufen wurden. Und mit diesem Begriff verbindet sich eigentlich ein sehr lebhaftes Bild. Da gab es zum einen den sogenannten Herold. Er hatte die Aufgabe, durch die Straßen Athens zu gehen und durch seinen lauten Ruf die Bürger aus ihren Häusern zu der Versammlung zu rufen. Und beim Ruf des Herolds traten die Bürger aus ihren Häusern, sie trennten sich von den übrigen Bewohnern und versammelten sich an einem vereinbarten Ort, um über die Angelegenheiten der Stadt zu beraten. Und ich glaube, von hier aus kann man den christlich-biblischen Sinn ableiten in dieser Wendung, wie wir sie auch aus dem Korintherbrief kennen, dass Gott ruft durch uns in Christus die Menschen aus der Welt heraus. Die Gemeinde ist also Ekklesia, sie ist eine Gemeinschaft bestehend aus Menschen, die herausgerufen wurden aus der Welt. Und damit wird auch deutlich, von ihrem Wesen her hat die Gemeinde von Anbeginn einen missionarischen Charakter. Sie ist Ekklesia, eine Gemeinschaft der Gerufenen. Und in dem Augenblick, wenn sie aufhört herauszurufen, verliert sie eigentlich ihre Identität. Und unser Herr erklärt hier in schlichten und doch sehr großen Worten vier fundamentale Wahrheiten bezüglich Gemeinde. Als erstens erwähnt er die Grundlage der Gemeinde. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nun wissen wir alle, dass es über diese Aussage wohl schon endlose Debatten gegeben hat, gerade zwischen Katholiken und Protestanten. Die Frage, wer ist dieser Felsen? Hier gehen die Meinungen eben auseinander. Und die Katholiken, sie sagen, Petrus sei der Felsen und diese Erklärung scheint auch die natürlichste zu sein. Nur das Verheerende ist, dass die katholische Kirche ihre ganze Lehre über das Papsttum mit dieser Stelle zu begründen versucht. Sie sagt, dass die Kirche auf Petrus gebaut wurde und somit durch Petrus der erste Papst wurde der Petrus der erste Papst und dieses Amt sei dann eben übertragbar. Die meisten Protestanten dagegen betrachten andererseits den Ausdruck, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich bauen. Die sehen das eher als ein Wortspiel. Der Name Petrus oder Petros im Griechischen bedeutet wörtlich eigentlich kleiner Fels. Und er steht im Gegensatz zu Petra, was wörtlich Felsen bedeutet. Und daher ergibt sich dann diese Auslegung, das Wort Felsen bezöge sich auf das Bekenntnis des Petrus, nicht auf ihn selbst. Der Felsen bedeutet also das Glaubensbekenntnis des Petrus. auf dieses Bekenntnis sozusagen, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, will Jesus seine Gemeinde bauen. So wird das dann ausgelegt. Luther vertrat diese Ansicht und er hat das dann auch so ausgedrückt, das Bekenntnis zum Messias ist der ewige, echte Grundstein, auf welchem die messianische Gemeinde gebaut wird. Diese Auslegung hat einen biblischen Rückhalt, passt besser zu der neutestamentlichen Gemeindelehre, meine ich, als das katholische Verständnis. Über eins können wir auf jeden Fall sicher sein. Jesus hat in diesem Text den Petrus nicht zum Papst gemacht. Wir dürfen das nicht vergessen, dass ein paar Verse später, Vers 23, der Herr den Petrus zurechtweist und ihn wie nennt? Satan. Wir müssen aber auch zugeben, dass die lutherische Auslegung nicht restlos befriedigt. Der Text sagt immerhin ziemlich deutlich, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ist nicht einfach. Und er war auch verheiratet. Stimmt, genau. Aber das ist ja eine Ausnahme. Es kam ja viel später mit der Zölibatgeschichte, 11. Jahrhundert. Wenn wir das Leben des Simon oder des Petrus in den Evangelien betrachten, dann fällt auf, dass der Petrus in vielen Situationen, manchmal vielleicht etwas ungehobelt oder spontan, so draufgängerisch, er war ein Choleriker, derjenige Jünger war, der das Wort ergriff und gewissermaßen die anderen Jünger auch repräsentierte. Und in diesem Sinne glaube ich auch, dass der Herr Jesus den Petrus hier als Repräsentanten der Zwölf anspricht. Denken wir doch nur an die Stelle aus Epheser 2,20, wo Paulus lehrt, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus selbst der Eckstein ist. Der Eckstein, der den Bau zusammenhält, ist Jesus Christus, nicht Petrus. Aber Petrus und die anderen Apostel, sie bildeten sozusagen das Fundament der Gemeinde. Sie waren die Fundamentsteine. Aber in welchem Sinne bilden die Apostel die Grundlage der Gemeinde? Nun, der Dienst des Apostels Petrus und auch der anderen Apostel war insofern einzigartig, dass sie maßgeblich, normativ, unwiederholbar, unaustauschbar, nicht zu ergänzen, das Zeugnis von Jesus, der für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist, weitergesagt haben. Alle späteren Generationen der Kirchengeschichte konnten immer nur aufbauen auf das von Gottes Geist inspirierte Zeugnis der Apostel. Und deshalb können wir aus diesem Vers schon ableiten, dass die von Christus gebaute Gemeinde auf das sichere Fundament der apostolischen Lehre errichtet wurde. In der Apostelgeschichte, ganz zu Beginn, da lesen wir, wie nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, haben wir ja gefeiert oder habt ihr gefeiert hier, wir waren da schon im Urlaub an Pfingsten, dass Petrus mit Vollmacht und Freimütigkeit das Evangelium zu predigen anfing und viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus und bildeten Gemeinden. Und Lukas berichtet uns im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte von der ersten Gemeinde, sie blieben aber beständig in was denn? In der Lehre der Apostel und dann kommt noch die Gemeinschaft, das Gebet, das Brotbrechen, aber die Lehre der Apostel steht an erster Stelle und aufbauend auf diese Grundlage tat der Herr täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und dann, wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, dann merken wir, wie die apostolische Lehre die Grundlage bleibt, auf der alle örtlichen Gemeinden erbaut wurden. Wenn uns also heute Morgen die Frage beschäftigt, was um alles in der Welt ist die Gemeinde, dann haben wir soweit sehen können, die Gemeinde ist Ekklesia. Sie ist die Gemeinschaft der Herausgerufenen und die Grundlage der Gemeinde ist und bleibt die Lehre der Apostel. Das ist sehr wichtig, dass wir uns das immer wieder neu vor Augen halten. Jede Generation neu muss sich das vor Augen halten, auch in unserer Zeit. Warum denn? Wo liegt das Problem? Fragt sich vielleicht jemand. Nun, wir leben heute in einer Zeit, in der wir mit Bedauern eigentlich feststellen müssen, dass auch in evangelikalen Kreisen sich Christen kaum noch wirklich interessieren oder groß interessieren für biblische Lehre. Lehre ist einfach langweilig. Es ist alles so theoretisch. Da muss man denken und zum Teil sich mit so abstrakten Themen wie Erwählung und Rechtfertigung und Sühnung und Heiligung und Dreieinigkeit auseinandersetzen. Wer hat schon Bock drauf? So etwas spricht mich gar nicht an. So klingt das manchmal heute. Und vor Jahren haben Geschwister unsere Gemeinde verlassen, weil sie meinte, wir seien zu sehr lehrbezogen. Aber die Grundlage der Gemeinde ist die Lehre der Apostel. Und die Apostel haben es uns vorgemacht. Biblische Botschaft, sie war gottzentriert, sündenaufdeckend, selbstüberführend und lebensverändernd. Eigentlich das direkte Gegenteil der heutigen oft so leichten Botschaften, die eher nach einer christianisierten Selbsthilfe manchmal klingen. Das Neue Testament fordert uns mehrfach auf, in der Lehre zu bleiben. Und ich möchte uns allen das ans Herz legen, die Grundlage der Herausgerufenen, sie ist die Lehre der Apostel. Und ich wünsche mir, dass wir nicht hinkommen, dass wir abwertend oder gleichgültig von dieser biblischen Lehre denken. Denn ich bin überzeugt, wir können nur dann als Gemeinde einen Unterschied in unserer Kultur auch machen, wenn wir selbst unser Fundament kennen und Profil zeigen. Wir können nur dann überzeugen, wenn wir selbst überzeugt sind. Und deshalb müssen wir die Lehre der Apostel kennen, das Evangelium lieben, um der Welt von heute die Botschaft von gestern für das Heil von morgen zu bringen. So hat das mal jemand gesagt. Zweite Wahrheit, die Jesus hier offenbart, ist die Gewissheit der Gemeinde. Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Diese Aussage gibt der Gemeinde unbeschreibliche Gewissheit in dieser Welt. Jesus selbst ist zugleich Architekt und Baumeister der Gemeinde. Er hat einen Bauplan gezeichnet und niemand ist befugt, ihn durch eigene Pläne zu ersetzen. Meine lieben Geschwister, diese Aussage, ich werde meine Gemeinde bauen, bedeutet für mich heute und bedeutete bestimmt auch damals für die Jünger eine enorme Ermutigung. Sie waren durch Jesus aus Galiläa nachgefolgt, vielleicht am Anfang noch mit großen Erwartungen. Vielleicht hat sich manche von den Jüngern mit Jesus auf dem irdischen Thron seines Reiches, das von Israel ausgeht, gesehen. Und nun zogen sie durch die staubigen Straßen von Caesarea Philippi entlang, weit weg von Jerusalem, weil ihr Meister eigentlich mehr und mehr von den Judäern verworfen war und weil die religiöse und politische Führer Israels damals schon anfingen, Jesus nach dem Leben zu trachten. Und auch die Volksmengen, die ganz großen Volksmengen, waren etwas kleiner geworden. Es folgten ihm nicht mehr so viele Leute. Viele hatten sich auch abgewendet, als seine Lehre ihr Gewissen traf. Also die Jünger waren nur noch eine kleine Gruppe unbedeutender, verachteter Leute, die durch die Lande zogen. Und nun begann Jesus ihnen sogar noch klarzumachen, dass er nach Jerusalem hinaufgehen müsse, um dort zu leiden und getötet zu werden. Ich kann mir die Jünger so richtig vorstellen. Was hatten sie doch für Träume gehabt? Pläne, Vorstellungen von dem Reich Gottes. Ganz sicher schien alles ihren Wünschen hier entgegenzulaufen. Und in diese Situation hinein macht ihnen Jesus nun wieder Mut, indem er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Der ursprüngliche Plan hat sich nicht geändert. Es hat keine Programmänderung stattgefunden. Und ich glaube, auch in unserer Zeit können wir viel Trost aus diesen Worten schöpfen. Egal wie beschwert und gequält und verworfen und verfolgt und misshandelt oder arm wie in einer Haiti, die wahre Gemeinde zu sein scheint. Der Herr wird die Herausgerufenen nicht verlassen. Selbst dann, wenn die Gemeinde am allerschwächsten erscheint, gilt immer noch, Jesus baut seine Gemeinde. Mich persönlich ermutigt dieses Wort, weil es gibt immer wieder, auch in meinem Leben und in meinem Dienst, diese Phasen, in denen ich den Eindruck habe, jetzt wird schon wieder auf dieses kleine Bauwerk eingeschlagen. Und dann kommen die Selbstzweifel hoch. Was bringt das alles? Was soll das ganze Predigen jeden Sonntag und Sonntag für Sonntag? Wird hier gelehrt und Gottesdienst gefeiert und man hat seine Gemeindenprogramme, wenn so wenig passiert. Also wir können nicht sagen, dass sich der Verband, wir haben gar keinen, aber verdoppelt hätte in 30 Jahren. Wo bleibt die große Erweckung? Auch hier bei uns in Vullingen. Es wurde so viel Saat ausgestreut. Und man sieht doch so wenig Frucht. Und dann kommen diese Anfechtungen, dass man anfängt, sich selbst zu hinterfragen. Und dann bin ich so dankbar, wie Gottes Wort, wie Gottes Geist durch sein Wort dann zu mir spricht, nicht du baust Gemeinde, Johann. Nicht du bist der Baumeister. Jesus ist es. Es ist in erster Reihe auch nicht unsere Gemeinde, an der wir hier bauen und arbeiten, sondern seine Gemeinde. Und keine Zeitströmungen bedrohen seine souveränen Absichten. Wenn das Bauen der Gemeinde ausschließlich von uns Gläubigen abhängig wäre, dann wäre das Gebäude schon lange völlig zerbröselt. Das beweist eindeutig die Kirchengeschichte. Wie viel menschliches Versagen, wie viel Verweltlichung und Untreue und lehrmäßige Verirrungen hat es nicht in den 2000 Jahren Kirchengeschichte schon gegeben? Und doch baut der Herr immer noch seine Gemeinde auf der sicheren Grundlage apostolischer Lehre. Er kennt die Seinen. Er weiß, wer seine Auserwählten sind. Und das ist für mich eine sehr ermutigende biblische Wahrheit, die stärkste Garantie für den letztendlichen Sieg der Gemeinde. Wenn Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen, dann wird deutlich, dass der Herr auch eine enge Beziehung zu der Gemeinde hat. Wir wissen aus der Schrift, die Gemeinde wird sogar als sein Leib bezeichnet. Die Herausgerufenen, sie stehen mit ihrem Herrn in einer unauflöslichen heiligen Verbindung, sodass Paulus an einer Stelle im 1. Korintherbrief sogar sagt, wer sich mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm. Sein Geist verbindet sich mit dem Geist des Herrn. Sind das nicht tröstende Worte in einer Welt, in der man manchmal den Eindruck bekommen könnte, das Christentum hat ausgedient oder ist sehr irrelevant? Was um alles in der Welt ist die Gemeinde? Sie ist das Bauwerk und das Eigentum des Herrn. In Vers 18 spricht Jesus eine dritte Wahrheit über die Gemeinde aus. Hier wird die Unüberwindbarkeit der Gemeinde bestätigt und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Luther übersetzt an dieser Stelle die Pforten der Hölle. Im Urtext ist aber von den Pforten des Hades die Rede und Hades und Hölle sind nicht der gleiche Ort. Der Hades ist der Aufenthaltsort der Toten oder des Todes. Jesus spricht hier also vom Totenreich, insofern hat die NGÜ sehr gut übersetzt. Und ich glaube, er will uns sagen, die Pforten des Totenreiches, die wie so ein großes Hindernis scheinen, können die Gemeinde nicht festhalten. Der Tod kann die Herausgerufenen, die Auserwählten nicht in seinem Bereich festhalten, weil er Jesus, unseren Herrn, nicht festhalten konnte. Und diese Verheißung des Hades, Pforten werden die Gemeinde nicht überwältigen, ist eigentlich eine Auferstehungsverheißung. Als Jesus diese Worte sagte, wusste er, dass seine Jünger schwere Zeiten durchmachen würden und dass alle außer Johannes ihr irdisches Leben als Märtyrer hinlegen würden. Und so sagte er ihnen diesen unbeschreiblichen Trost zu: Der Tod kann die Auserwählten, die Rausgerufenen niemals festhalten. Und Paulus bestätigt diese Aussage unseres Herrn im Korintherbrief, als er das Thema Auferstehung behandelt und dort ausruft: Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Und dem Johannes wird auf Patmos zu einem Zeitpunkt, als die anderen Apostel schon tot waren, von Jesus selbst nochmal die mutmachenden Worte zugesprochen: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus hat durch seinen Tod den Schlüssel zu Tod und Hades an sich genommen. Und seitdem kann das Grab seine Auserwählten nicht mehr halten. Die Gemeinde ist unüberwindbar. Diese biblische Wahrheit hat zu allen Zeiten den Kindern Gottes Trost bedeutet. Wenn unser Herr nicht kommt und wir eines Tages von dieser Erde Abschied nehmen müssen, dann dürfen wir, wenn wir zu den Herausgerufenen, zu der Gemeinde gehören, wissen: Der Tod kann uns nicht halten. Wir brauchen uns nicht vor ihm zu fürchten. Der Tod ist besiegt durch Jesus Christus. An dieser Verheißung dürfen wir alle als Gotteskinder festhalten. Noch eine vierte Wahrheit sagt Jesus dem Petrus hier in Vers 19. Da spricht unser Herr von der Autorität der Gemeinde. Ein recht schwieriger Vers hier. Ich werde den Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Nun, mit diesem einzigen Vers versucht die katholische Kirche, den Ritus der Absolution zu begründen. Und es scheint tatsächlich so, wenn man diesen Vers so vereinzelt liest, als ob Jesus dem Petrus eine unvorstellbare Autorität mit dieser Aussage verliehen hätte. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass unser Herr nach seiner Auferstehung allen Jüngern die gleiche Autorität gab. Er sagt nämlich zu ihnen in Johannes 20, 23: Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie vergebt, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Also wir merken schon hier, Petrus ist nicht der schlüsseltragende Machthaber, sondern noch einmal, ich glaube hier in Matthäus 16 redet der Herr den Petrus als Repräsentanten der 12 Apostel an. Die Schlüssel symbolisieren Autorität und die Möglichkeit, einen Zugang zu erschließen oder zu versagen. Jesus betraut Petrus und die anderen Aposteln mit der Pflicht, die Botschaft vom Reich, das Evangelium für das Leben der Menschen verbindlich zu machen. Und Petrus benutzt zum ersten Mal diesen Schlüssel. Wann? EFG, seid ihr noch wach? Wann benutzt ihr das erste Mal diesen Schlüssel? An Pfingsten, als er voll Heiligen Geistes das Evangelium verkündigte. Und die anderen Apostel haben von diesem Schlüssel ebenfalls Gebrauch gemacht. Und letztendlich macht heute die Gemeinde davon Gebrauch, weil sie beauftragt wurde, das Evangelium zu verkündigen. Wenn wir das Evangelium verkündigen, dann schließen wir bildlich gesprochen eine Tür zu dem Reich Gottes auf. Wenn wir aber als Gemeinde oder auch als einzelne Gläubige versäumen, das Evangelium klar zu verkündigen, dann hören wir auf, Wegweiser zu sein und verspielen diese Autorität, die Schlüssel des Himmelreichs zu benutzen. Wenn wir schweigen, finden die Menschen keinen Zugang zu der Botschaft des Evangeliums, weil der Glaube kommt durch die Predigt und wir verspielen die uns zugesagte Autorität, diesen Schlüssel sozusagen zu benutzen. Jesus spricht hier auch vom Lösen und Binden. Er tut das übrigens auch in Matthäus 18, 18. Und dort geht es um Gemeindezucht. Und er sagt dort den Jüngern, dass wenn ein Gläubiger sündigt und sich nach einer Ermahnung unter vier Augen weigert, Buße zu tun, und nach einer zweiten Ermahnung vor ein oder zwei Zeugen und dann auch nach der Zurechtweisung durch die ganze Gemeinde nicht umkehrt, dass diese Person wie ein Ungläubiger, wie eine Heide zu betrachten sei. Und dann sagt er in Vers 18, nicht nur zum Petrus, sondern zu allen Jüngern, und wie ich glaube, gilt diese Aussage allen Gläubigen, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Binden und lösen hat nichts mit der Behandlung böser Geister zu tun oder dass Petrus und seine Nachfolger die Autorität hätten der Sündenvergebung. Wir wissen aus der Schrift, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Ich glaube, Jesus zeigt hier, wie mit Sünde in der Gemeinde umzugehen ist. Der Gebundene oder das Gebundene ist die Sünde der unbußfertigen Person und das Gelöste ist die Schuld dessen, der Buße tat. Und ich glaube, jede Gläubige kann diese beiden Zustände bestätigen aufgrund dessen, wie die betreffende Person auf den Ruf zur Buße reagiert. Wenn jemand Buße tut, dann kann ich sagen, du bist von deiner Sünde gelöst. Und wenn jemand sich weigert, Buße zu tun. Wenn er sich weigert, Buße zu tun, dann muss ich sagen, du bist in deiner Sünde noch gebunden. Und das ist genau das, was geschieht in einer Gemeindezuchtsituation. Jesus verleiht der Gemeinde Autorität, mit der Sünde umzugehen. Das bedeutet, die Gemeinde kann anhand des Wortes Gottes erkennen und bekannt geben, ob jemand noch an seine Sünde gebunden ist oder ob er Buße getan hat und gelöst ist von der Sünde. Und dann sagt Jesus noch in Vers 19, wenn ihr das auf der Erde tut, dann tut ihr nämlich genau das, was der Himmel schon getan hat. Im Himmel wurde die Buße schon anerkannt. Und da hat man schon gesagt, du bist gelöst. Und im Himmel hat man schon anerkannt, die Weigerung, Buße zu tun und die Person für gebunden erklärt. Wir können also aus Vers 19 folgen, wenn wir Gemeindezucht üben, wenn wir Sünde ernst nehmen und auch als Sünde bezeichnen, dann tun wir das auf Erden, was im Himmel schon getan wurde. weil Jesus übt seine Herrschaft durch die Gemeinschaft der Gläubigen aus, die nach seinen Grundsätzen leben und handeln. Was um alles in der Welt ist die Gemeinde? Das war unsere Ausgangsfrage. Ich glaube, Jesus beantwortet sie schon damals, als er das erste Mal überhaupt dieses Wort, diesen Begriff erwähnte. Gemeinde ist Ekklesia. Sie ist die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und die Grundlage der Gemeinde ist die Lehre der Apostel. Auf diesen Felsen will ich bauen. Die Gewissheit der Gemeinde besteht darin, dass Jesus selbst der Architekt und Baumeister der Gemeinde ist. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und die von Jesus erbaute Gemeinde ist unüberwindlich. Das Totenreich kann sie nicht überwältigen, weil Jesus hat versprochen, ich lebe und ihr werdet auch leben. Und als letztes, die Gemeinde hat Autorität von Gott bekommen. Sie kann mit Autorität zu der Welt reden und sie hat auch Autorität, mit der Sünde umzugehen. So sieht Christus seine Gemeinde immer noch, weil das Wort Gottes, wie wir gerade da in diesem letzten Lied gesungen haben, hat Bestand. Liebe Geschwister, wir gehören zu dieser Schar der Herausgerufenen, wenn wir Jesus Christus in unserem Herzen haben. Und wir sind gemeinsam unterwegs in einer Welt, wo die meisten der Leute nicht so viel von Gott halten und keine Beziehung zu ihm haben. Und ich meine wohl, wenn wir begriffen haben, wer wir wirklich sind, und wenn wir die Zusagen unseres Herrn über seine Gemeinde verinnerlicht haben, und wenn wir uns an sein Wort halten, dann können wir auch angesichts der sehr schwierigen Zeiten und auch angesichts der zunehmenden Gottlosigkeit in der Gesellschaft unsere Stimme erheben und gegen den Strom der Zeit die Botschaft Gottes, das Evangelium verkündigen und leben. Und das wünsche ich uns, dass wir das glaubwürdig tun können und den Mut nicht verlieren. Das predige ich jetzt mir und schließe mich da voll ein. Den Mut nicht verlieren, dass unser Herr seine Gemeinde baut. Und nächsten Sonntag bietet sich dazu auch wieder eine Gelegenheit. Und ich möchte euch ermutigen, eure Kontakte einzuladen zu unserem Impulsgottesdienst. Impulsgottesdienst steht eigentlich für einen evangelistischen Gottesdienst zu diesem Thema Faszination Jesus, warum ich immer noch an ihn glaube. Und wir haben keinen Referenten eingeladen, sondern wir werden diesen Gottesdienst gestalten. Einzelne Geschwister werden genau diese Frage mit ihrem Zeugnis beantworten, warum sie an diesen Jesus noch glauben. Und wir wollen einfach für diesen Impulsgottesdienst beten und auch diese Woche sensibel sein und sehen, wen können wir dazu einladen? Wer ist wirklich schon vorbereitet? Wer könnte kommen zu diesem Gottesdienst, um unser Zeugnis zu hören, das Zeugnis von Jesus zu hören? Das ist mein Anliegen. Wir wollen unseren Auftrag nicht vergessen, Herolde zu sein. Und immer wieder, wie so der Herold durch die Stadt damals ging, durch unser Leben gehen, durch unseren Alltag und rufen, einladen in diese Gemeinschaft mit Jesus. Und wenn man zu ihm kommt, dann gehört man zu dieser Ekklesia, den Herausgerufenen. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, dein Wort hat auch heute noch die gleiche Autorität, die gleiche Kraft. Es ist lebendig und es ist wie Nahrungsmittel, das wir zu uns nehmen, geistliche Speise. Und möchte ich bitten, dass dein Geist dein Wort in unseren Herzen anwendet. Wir Menschen können sehr vergesslich sein. Wir erleben einen Gottesdienst und kurze Zeit später haben wir das, was wir erlebt haben, schon vergessen. Und möchte ich bitten, dass dein Geist so einzelne Gedanken, das, was du uns eigentlich sagen willst, in unseren Herzen verankert und dass es Frucht trägt und wir wirklich auch ein gesundes Selbstbewusstsein haben, wer wir als deine Gemeinde sind und dass wir uns an diese Zusagen, an diese Verheißungen einfach klammern, auch gerade dann, wenn wir angefochten werden. Deine Gemeinde, die du baust, ist unüberwindbar und sie hat Autorität, auch heute in unserer Welt, das Evangelium zu verkünden, aufzudecken Sünde und beim Namen zu nennen. Und ich bitte dich, dass wir hier als EFG Pfullingen so eine Gemeinde sind, die sich an dein Wort hält und die durchdrungen ist von deiner Kraft und von deinem Geist. Und dass wir hier an unserem Ort ein Licht und ein Salz sein können. Dir zur Ehre und auch uns zur Freude. Danke für diesen Gottesdienst. Danke für das, was wir hier erleben durften, dass du uns neu berührt hast. Und geh mit uns auch in diese neue Woche. Und ich bitte dich jetzt schon im Vorfeld für nächsten Sonntag, vor allem dafür, dass Menschen diese Einladungen annehmen, dass sie im Amtsblatt von dem Gottesdienst hören und dass sie kommen und dass diejenigen kommen, die du herausrufen willst, die du schon vorbereitet hast und dass dieser Gottesdienst auch dich ehrt durch unser Zeugnis. Amen.